Heiliger Geist, ich bete, dass du weitermachst, dass du durchkommst mit dem, was du heute durchbringen willst. Ich bitte dich um die Gnade, dass das nicht nur eine Lehre ist, sondern dass es in unseren Herzen das Richtige ansiedelt und vermehrt, was von dir kommt, Herr. Lass dein Wort lebendig sein, lass es eine Quelle sein in uns, Jesus. Amen. Ich möchte weitermachen mit den Gaben des Heiligen Geistes. Wie viele Gaben des Heiligen Geistes gibt es?
Neun,
genau. Genauso viel wie Früchte des Heiligen Geistes. Ich hatte Wert darauf gelegt, dass die Gaben auch noch mit einem anderen Wort bezeichnet werden in der Schrift. Wer weiß das noch? Die Gnadengaben, genau. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir das in uns aufnehmen. Die Gaben des Heiligen Geistes sind spezifisch zielgerichtete Gnade Gottes, Gnade, die in Aktion ist. Die Gnade Gottes, die zielgerichtet spezifisch in Aktion tritt. Das ist der Charakter der Gaben des Heiligen Geistes. Sich in Aktion befindliche Gnade. Heute wollen wir uns beschäftigen mit der Gabe des Glaubens. Um die Gabe des Glaubens etwas besser verstehen zu können, denke ich, müssen wir verschiedene Arten von Glauben voneinander differenzieren, die Bibel uns zeigt, dass wir da nichts durcheinander bringen. Ich denke, es gibt drei Arten von Glauben, die wir in der Bibel sehen. Und zuerst möchte ich nennen der rettende Glauben oder der Glauben, aufgrund dessen wir errettet wurden. Ich lese mal aus Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Oder andere Handschriften übersetzen auch, der Glaube ist aus dem Wort Gottes oder dem verkündigten Wort Gottes. Das heißt, es wird die Botschaft von Jesus verkündigt und jemand, der das hört, öffnet sein Herz und nimmt diese Botschaft an und bekommt Glauben zur Errettung. Das steht auch in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Also der Heilige Geist hat schon lange, bevor wir Jesus erkennen konnten oder bevor wir angefangen haben zu glauben, gewirkt, hat schon lange Dinge vorbereitet und dann haben wir die Botschaft gehört und dem geglaubt, der rettende Glaube. Oder Römer 4, Vers 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Oder noch eine Stelle, Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist, auch diese Schriftstelle bezieht sich auf den Glauben zur Errettung. Und den haben wir alle, insofern wir Kinder Gottes sind. Und das gehe ich mal davon aus, dass das der Fall ist. Diesen Glauben haben wir alle. Wenn wir diesen Glauben nicht hätten, wären wir nicht errettet. Oder Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also dieses Maß, der errettende Glaube, den hat Gott jedem zugeteilt, der von neuem geboren wurde. Und wie ich schon sagte, wenn wir diesen Glauben nicht hätten, wären wir keine Kinder Gottes oder keine Christen. Also das ist die, ich sag mal, erste Kategorie Glauben, von der die Bibel spricht, der rettende Glaube. Wir haben die Botschaft gehört und der Heilige Geist hat es hervorgebracht, dass wir ihr geglaubt haben. Eine zweite Art Glauben, von der die Bibel spricht, ist, ich würde sagen, eine Frucht des Heiligen Geistes. Diesen Vers kennen wir ja alle, wo die Früchte des Heiligen Geistes aufgezählt werden. Wo steht der? Genau, Galater 5, 22 stehen die Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und es ist interessant, dass die Bibel 9 Früchte des Heiligen Geistes nennt und auch 9 Gaben. Also da finden wir eine exakte Ausgewogenheit. Die Früchte des Heiligen Geistes sind allesamt Charaktereigenschaften. Und sie stehen auch alle sehr im engen Zusammenhang mit der Beziehung, die wir zu anderen Menschen haben. Und ja, die Früchte des Heiligen Geistes wachsen in unserem Leben, kommen durch Erfahrung, kommen, indem wir an uns arbeiten. Die Früchte des Heiligen Geistes haben auch etwas mit Mühe und Arbeit zu tun, auch mit Geduld. Und sie müssen kultiviert und gepflegt werden. Wie ich schon erwähnte in den vorangegangenen Lehreinheiten, die Gaben des Heiligen Geistes werden gegeben. Bei den Früchten ist das anders. Das steht auch im 2. Timotheus 2, Vers 6. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Also hier können wir sehen, es ist eine gewisse Mühe, dass Früchte hervorkommen. Jede gute Frucht erfordert intensive Pflege, Zeit, Sorgfalt, Mühe. Und zusammenfassend kann man sagen, die Früchte des Heiligen Geistes haben ganz stark etwas mit der Veränderung unseres Wesens oder Charakters zu tun. Ja, als Erstes ist hier die Liebe genannt als eine Frucht des Heiligen Geistes. Und ich habe mir hier mal so einen Marksatz aufgeschrieben, dass die Liebe kein Vorwand oder keine Entschuldigung ist, die Gaben des Heiligen Geistes abzulehnen, sondern im Gegenteil, die Liebe ist die Grundvoraussetzung, dass wir in den Gaben des Heiligen Geistes dienen können und segensbringend sein können für andere. Und ich glaube, dass die echte Liebe, die von Gott kommt und in uns immer größer wird, diese Liebe wünscht sich logischerweise auch die Gaben der Person, von der die Liebe kommt und die sie liebt. Also jede Liebe wünscht sich die Gaben der Person, die sie liebt. Ich denke, dass die Gaben sich auch noch dahingehend von den Früchten des Geistes unterscheiden, dass die Gaben keine Charakterveränderungen bewirken. Und deshalb gibt es da diese Ausgewogenheit und beide Dinge, die Früchte und die Gaben, sind wichtig. Also ganz drastisch formuliert, wenn jemand vor dem Empfang einer Gabe vom Heiligen Geist faul und verantwortungslos war, ist er das danach noch genauso. Gaben bewirken keine Charakterveränderungen, aber ihre Ausübung schon. Ja, ich denke, dass da manchmal vielleicht so im Leib Christi ein bisschen Verwirrung ist, dass es Leute gibt, die sehr stark in bestimmten Gaben dienen können und in anderen Bereichen ihres Lebens sich aber falsch verhalten. Und dann gibt es da oft ein bisschen Verwirrung und manche neigen dazu zu sagen, ja, also wenn ich sehe, was in dem und dem Bereich bei dem noch alles nicht funktioniert, also dann will ich gar keine Prophetie hören. Das ist aber so, weil eben Gaben gegeben werden und nicht schlagartig damit der Charakter auch übereinstimmt. Und ich glaube, dass das Ausüben der Gaben auch eine gewisse Charakterformung bringt. Aber es ist eine Tatsache, dass Leute in Gaben dienen und in manchen Gaben sehr stark und vielleicht in anderen Bereichen ihres Lebens noch sehr viel an Veränderungen brauchen oder sich falsch verhalten. Dann ist es mir wichtig zu sagen, dass falsches Verhalten auch nicht mit dem Ausüben einer bestimmten Gabe gerechtfertigt werden kann, weil eben das eine sind die Gaben und die gibt der Herr nicht als Auszeichnung oder besondere Belobigung, sondern die gibt er, damit die Gnade durch mich, dem er die Gabe gibt, spezifisch wirkt für den anderen. Dafür gibt er die Gabe. So wie ein guter Firmenchef einer Handwerksfirma seinen Mitarbeitern, seinen Gesellen gute Werkzeuge kauft, weil er weiß, dass er mit diesen Werkzeugen effektiver sein werden. Und es macht also Sinn, wenn auf dem Bau Abbrucharbeiten zu tun sind, dann ist ein Chef äußerst klug, wenn er seinen Mitarbeitern einen schweren Abbruchhammer kauft und ihn nicht mit einem kleinen Fäustel und einem Meißel losschickt, sondern die Mitarbeiter werden also mit dem Abbruchhammer wesentlich effektiver und schneller sein. Und in gewisser Weise sind so die Gaben zu verstehen. Sie werden uns gegeben, damit wir anderen dienen können zum Segen. Und es ist eine Tatsache, dass in manchen Gemeinderichtungen die Früchte und die Gaben wie als zwei Alternativen gegenübergestellt werden. Und ich halte das für falsch. Ich bin ganz sicher vom Wort her, dass der Herr möchte, dass beides in unserem Leben da ist. Dass wir in dem Bereich der Früchte fleißig sind, dranbleiben, Veränderung kommt, so wie das die Bibel dieses Bild gebraucht von dem Ackerbauer, der viel tut und macht, dass eine gute Frucht aufgeht. Und genauso die Gaben des Heiligen Geistes. Also das ist nicht, sind nicht zwei verschiedene Alternativen, sondern diese beiden Dinge gehören zusammen. Und ich glaube, die Früchte des Geistes ist auch insgesamt eine Form von Glauben. Wenn die Früchte des Geistes wachsen in unserem Leben, ist das eine praktische, sehbare, erlebbare Auswirkung von Glauben. Ja, und jetzt kommen wir zur Gabe des Glaubens. Die Gabe des Glaubens, die sich unterscheidet von dem Glaube zur Errettung und auch unterscheidet von dem Glauben, der sich in den Früchten des Heiligen Geistes ausdrückt. Da lese ich uns nochmal die Schriftstelle aus 1. Korinther 12. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis, nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Der Glaube, von dem die Bibel hier spricht, ist eine winzige, zugeteilte Portion von Gottes Glaube. Und zwar von Gottes Glaube an sein eigenes Wort. Und diese Zuteilung von Gottes Glaube, die können wir nicht kultivieren oder durch Fleiß vergrößern oder erreichen, sondern das wird durch den Heiligen Geist zugeteilt und wir empfangen das in einem Augenblick. Und ich denke, viele von uns haben das schon erlebt, in irgendeiner Situation, dass in einem Moment eine Gewissheit in dein Herzen über eine Sache plötzlich kommt, wie wenn du das Licht einschaltest, zack, und dann weißt du, das wird genau so und das wird auch so. Da musst du nicht noch viel Klimmzüge danach machen. Und diese Gewissheit ist so klar und eindeutig, dass du ab dem Moment total entspannt bist, auch wenn das im Sichtbaren noch gar nicht existiert. Also es ist eine winzige Portion Glauben von Gottes Glaube an sein eigenes Wort. Und diese Gabe tritt oft in Aktion in Form von Worten. Und ich glaube, dass diese Beispiele, die Jesus bringt, mit dem, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann wirst du einen Berg versetzen. Und wir müssen diese Stelle richtig verstehen, weil, wenn wir das so verstehen, dass das unseren Glaube insgesamt meint, dann kann dieser Vers eigentlich nur ein Verdammnis bringen. Weil wir alle haben noch nie einen Berg versetzt. Oder fast nie. Und dann noch mit dem Senfkorn. Dann gibt's noch eine Predigt, dass uns mal ein jüdischer Prediger erklärt hat, dass das jüdische Senfkorn noch viel kleiner ist wie unsere. Das heißt, ich habe also nicht mal den winzigsten Glauben von dem ganz winzigen Senfkorn, weil ich ja noch nie einem Berg gesagt habe, dahin und dann ist er dahin. Vielleicht. Deshalb möchte ich, dass wir das klar unterscheiden. Es gibt den Glaube zur Errettung, den haben wir alle, sonst würden wir gar nicht hier sitzen. Es gibt den Glauben, der sich ausdrückt durch die Früchte des Heiligen Geistes, die in unser aller Leben wachsen. Wir alle sind nicht dieselben, die wir voriges Jahr waren oder vor 10 Jahren. Und wir reden hier von der Gabe des Glaubens. Das muss man echt davon unterscheiden. Und diese Gabe ist allein unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Könntet ihr euch vorstellen, es wäre unter unserer Regie, wohin wir die Berge setzen? Es war unvorstellbares Chaos. Deshalb ist das wirklich unter der Regie Gottes selbst, dass er eine Portion seines Glaubens uns zuteilt. Und dann machen wir eine Aussage und das passiert ganz genau so. Und das ist damit gemeint, also wo Jesus diese Dinge sagt. Wenn wir die Kontrolle darüber hätten, das wäre Chaos. Also ich denke zum Beispiel gestern hätten dann viele verhindert, dass es geregnet hat, weil ja Hochzeit war und es hat viel geregnet. Und wieder andere, die vielleicht Landwirte sind in unserer Region, die werden ganz sehr gedankt haben, dass es regnet. Und von daher ist es gut, dass es unter Gottes Kontrolle ist und nicht unter unserer. Ja, vielleicht ist uns das noch etwas fremd, ich will uns das aber im Wort Gottes zeigen, wenn ich sage, es ist der Glaube Gottes an sein eigenes Wort. Es ist tatsächlich so, dass Gottes Glaube an sein eigenes Wort unser ganzes Universum hat entstehen lassen und es auch zusammenhält. Psalm 33, Vers 6 steht, durch das Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Die Elberfelder und Schlachter 2000 übersetzen Hauch seines Mundes. Das Wort, was hier im Urtext steht, ist Ruach, was man übersetzen kann als Geist, Wind, Odem, Lüftlein, Kühl oder Mut. Die Luther-Übersetzung sagt, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Geist seines Mundes. Also die Schöpfung ist das Ereignis, dass Gottes Wort, / Geist, aus seinem Mund ausging. Und es ist tatsächlich so, dass man nicht sprechen kann, ohne dabei zu atmen. Und letzten Endes sind alle Sprachen der Welt, die gesprochen werden, Variationen, wie Luft aus dem Mund des Sprechenden kommt. Also die gesamte Schöpfung gibt es durch das Wort, was ausging aus dem Mund Gottes oder durch den Hauch oder durch den Geist aus seinem Mund. Und in dem Moment, wo Gott das gesprochen hat, existierte es. Das meine ich mit Gott hat Glauben an sein eigenes Wort, weil in dem Moment, wo Gott es gesprochen hat, war es in Existenz. Steht 1. Mose 1, 2, die Erde war wüst und leer, Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. In dem Moment, wo Gott es aussprach, verband sich sein Wort mit dem Geist und aus dem Wort wurde ein Ding. Und das Interessante ist, in beiden Urtextsprachen der Bibel, im Hebräischen und im Griechischen, ist das Wort für Wort und das Wort für Ding dasselbe Wort. Das war jetzt zu kompliziert, oder? Gut. Also das Wort für Wort und das Wort für Ding ist ein und dasselbe Wort. Gott sagt, es werde Licht und in dem Moment ist eben Licht. Hebräer 11, Vers 3 finden wir das auch. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Oder modern übersetzt, sodass eine Evolution nicht möglich ist. Es ist, auch wenn es immer noch gelehrt wird und immer noch gesagt wird, es ist immer noch eine Lüge, dass der Fisch irgendwann im Wasser sich überlegt hat, jetzt kriege ich Beine und fange an zu laufen. Es ist immer noch ein Märchen. Sondern es ist so, dass die Welten gekommen und in Existenz kommen durch das Wort Gottes. Und das finden wir auch Ezekiel 12, 25. Da steht, denn ich, der Herr, ich rede, das Wort, das ich rede, wird geschehen. Das ist ein sehr tröstlicher Vers, weil wir hören sehr viel verantwortungsvolle Leute Dinge sagen, wo wir wissen, es wird nie geschehen. Wenn man ein bisschen so verschiedene Wahlkämpfe verfolgt. Wie schön ist es doch, dass wir einen Gott haben, der sagt, das Wort, das ich rede, wird geschehen. Und es ist wirklich wahr. Also, alles kam durch Gottes Atem oder Gottes Hauch oder Gottes Wort in Existenz. Gottes eigener Glaube drückt sich durch das Wort aus, das er spricht. Worte haben eine gewaltige Macht. Jetzt kommen wir auf unser Thema, die Gabe des Glaubens. Ich denke, in der Praxis funktioniert es so, dass der Heilige Geist durch uns ein Wort oder Worte hervorbringt, die genauso effektiv sind, als ob Gott sie selbst gesprochen hätte. Und damit genauso 100% geschehen. Und ich glaube, das ist die Gabe des Glaubens, so wie sie praktisch funktioniert. Die Gabe des Glaubens ist nicht, dass wir irgendwie in uns hineinhören, ob wir da in irgendeiner Ecke in uns ganz viel Glauben vorfinden. Und wir verbinden das ganz oft auch mit einem drastischen Heilungswunder. Ich glaube, dass die Gabe des Glaubens sich vor allem so praktisch anfühlt oder funktioniert, dass der Heilige Geist uns in einem bestimmten Moment eine bestimmte Gewissheit über eine Sache gibt und damit Worte gibt, die wir aussprechen, und die haben dieselbe Effektivität, die haben dieselbe Kraft, wie wenn Gott sie gesprochen hätte und stehen damit auf einer Ebene, wie wo Gott von sich selber sagt, das Wort, das ich rede, wird geschehen. Und jetzt komme ich nochmal auf die Beispiele, die Jesus da auch nennt. Das eine finden wir Matthäus 21, ab 19. Als er einen Feigenbaum an den Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und zugleich verdorrte der Feigenbaum. Als die Jünger das sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum zugleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Das finden wir nochmal in Markus. Hier ist die Formulierung, wo Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt. Und in Markus 11, Vers 20, da ist die Antwort wiedergegeben, wo Jesus sagt, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ich habe mich da schlau gemacht und die korrekte Übersetzung dieses Aufrufs von Jesus müsste heißen, habt den Glauben Gottes. So müsste es korrekt heißen an dieser Stelle. Habt den Glauben Gottes. Wer auch immer sagen wird, der wird haben, was auch immer er sagt. Bedingung, den Glauben Gottes haben. Nun sind wir, denke ich, in Situationen auch schon gewesen, wo irgendwie wir den Glauben nicht hatten, wo wir mit Zweifeln gekämpft haben. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen eine Hilfe, wenn wir merken, okay, da brauche ich Wachstum und da will ich einfach weiterkommen, dass wir nicht das Große und Ganze unserer Nachfolge damit in Frage stellen, wenn dieser sogenannte Senfkornglauben, dass der Baum sofort verdorrt oder der Berg sich sofort weghebt, das hat erstmal mit dem Glauben zur Errettung nichts zu tun. Wir sind errettet, von Neuem geboren, und wenn wir ihm nicht geglaubt hätten, wären wir nicht von Neuem geboren worden. Also es müsste korrekt heißen, habt den Glauben Gottes. Und die Bibel spricht von diesem, ein Senfkorn von göttlichem Glauben. Und wenn das der Heilige Geist dir zuteilt, dann wird dieser Berg das tun, was du sagst. Das finden wir auch nochmal Lukas 17, Vers 6, der Herr sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer, und da würde euch gehorchen. Ich denke, das ist uns klar, dass Jesus das hier um eine Anschauung ging. Es ging hier nicht in erster Linie darum, dass wir in der Tat hier Bäume umsetzen können. Würde sich vielleicht mancher Grundstücksbesitzer auch wünschen, das zu können. Aber ich denke, dass Jesus vor allem damit etwas demonstrieren wollte. Und dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis bekommen, schauen wir uns noch Beispiele an erster Schrift für die Gabe des Glaubens in Aktion. Ich beginne mal mit Jeremia 1 und lese vor ab Vers 4. Das Wort des Herrn geschah zu mir so. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkommst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und es war tatsächlich so, dass Gott oder Gottes Wort aus dem Mund von Jeremia das ganze Schicksal der Nation über 2500 Jahre beeinflusst und entschieden hat. Gottes Wort kam durch den Heiligen Geist aus dem Mund Jeremias. Und es war genauso effektiv, wie wenn Gott es selbst ausgesprochen hätte. Oder Jesaja 55, Vers 11. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und nun glaube ich, dass es Voraussetzungen dafür gibt, wie wir in dieser Gabe dienen können, wie durch die Gabe des Glaubens Gott das tun kann, was er gerne tun möchte. Und da lese ich uns mal was aus Jeremia 15, ab Vers 15. Da sagt Jeremia, Herr, du weißt es ja, denk an mich und nimm mich deiner an und räche mich an meinen Verfolgern, raffe mich nicht weg von deiner Langmut, nach deiner Langmut. Erkenne, dass ich um deinetwillen Schmach trage. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscharen. Oder dann Vers 19. Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen, dass du vor mir stehst. Und wenn du Edles vorbringst und nicht Gemeines absonderst, sollst du wie mein Mund sein. Sie sollen zu dir umkehren, du aber sollst nicht zu ihnen umkehren. Soweit, was Gott zu Jeremia sagt oder vorher Jeremia zu Gott, ganz besonders die Wortgruppe, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Und dann schauen wir noch zum Hesekiel 2, eine zweite Stelle. Da sagt Gott, Menschensohn, höre, Hesekiel 2, Vers 8, höre, was ich zu dir rede, sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Und dann Vers 9, und ich sah, siehe, eine Hand war zu mir ausgestreckt und siehe, in ihr befand sich eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus. Sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben und es waren auf geschriebenen Klagen, Seufzen und Wehgeschrei. Und er sprach zu mir, Menschensohn, was du findest, ist iss diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Und ich öffnete meinen Mund und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, deinem Bauch gib zu essen und deinem Leib fülle mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie und sie war in meinem Munde süß wie Honig. Diese beiden Stellen zeigen uns dasselbe, dass wir, bevor wir in dieser Autorität Gottes Wort hervorbringen können, bevor wir es so aussprechen können, müssen wir es gegessen und verdaut haben. Das heißt, es muss irgendwie nicht nur in unseren Verstand kommen, sondern wir müssen das mit unserem Geist verdauen. Steht auch im Psalm 119, Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Wir müssen sein Wort lesen oder verdauen oder verwahren oder lieben, darüber nachdenken, in uns wirken lassen, damit umgehen. Bevor wir sein Wort aussprechen können, in der Autorität, wie Gott selbst es ausspricht, müssen wir es gegessen haben. Beide Propheten diese Begebenheiten stimmen hier überein bei Jeremia und Hesekiel. Jeremia konnte sagen, fanden sich Worte, dann habe ich sie gegessen. Und Hesekiel sagt Gott, was du findest, ist diese Rolle. Und er gab mir diese Rolle zu essen und ich aß sie. Oder Hiob 22, Vers 22, nimm aus seinem Mund doch Weisung an und lege seine Worte dir ins Herz. Das Ganze reinigt uns, wenn wir mit dem Wort Gottes so umgehen, wenn wir das verdauen, wenn das aus der Verstandesebene tiefer sinkt in unseren Geist hinein, in unser Inneres, in unser Herz. Es reinigt uns, es sondert uns ab und es gefällt dem Herrn, wenn wir ein reines Sprachrohr sind. Jeremia hat es von sich gesagt, dass er sich von Wort Gottes ernährte. Ich glaube, dass das eine wichtige Voraussetzung dafür ist, für diese Gabe des Glaubens, dass wir dann aus einem durch Gottes Wort gereinigten Herzen heraus Aussprüche machen können, unter der Regie des Heiligen Geistes, die genauso geschehen. Und die zweite Voraussetzung, glaube ich, wir können nicht Gottes Sprachrohr sein ohne echte Beziehung zu ihm. Ich habe hier aufgeschrieben, Wort Gottes proklamieren, ohne den Autor zu lieben oder zu kennen, ist nur kraftloser Lärm. Ohne den Autor des Wortes zu lieben, das Wort Gottes zu proklamieren, ist nur kraftloser Lärm. Das zeigt uns auch eine Stelle, eine Begebenheit, die Jesus hatte mit den Pharisäern. Die Pharisäer haben ihn offensichtlich nicht geliebt. Sie haben ihn abgelehnt. Und da gibt es eine Stelle in Johannes 5, 39. Da sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also die Schriftgelehrten sind umgegangen mit dem Wort. Sie haben viele Dinge auswendig gelernt. Sie waren sehr bewandert. Sie haben regelmäßig darin gelesen. Aber Jesus sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das heißt, ohne Beziehung zum Herrn ist ein Studium des Wortes nichts nütze. Er sagt, ihr müsst auch zu mir kommen, dann habt ihr Leben, auch Leben aus dem Wort. Also das Wort kennen, das Wort Gottes anwenden, das Wort Gottes proklamieren und Jesus selber kennen, gehören zusammen. Und ich glaube, das ist eine Ursache dafür, dass manchmal Schriftstellen gebetet werden in der Form, dass man die in Anspruch nimmt. Und man ist so vor allem im charismatischen Bereich sehr schnell dabei, Dinge in Anspruch zu nehmen und für sich zu beanspruchen. Und ich glaube, dass es oft sehr kraftlos ist, wenn die Beziehung zu Jesus fehlt. Wir sind irgendwie nicht in der Position, Dinge in Anspruch zu nehmen, ohne die Person, die die Worte gesagt hat, zu lieben. Und manchmal, denke ich, sind da Proklamationen einfach ohne jede Wirkung. Also wir können Gottes Wort nicht von ihm selber trennen. Ich erinnere mich noch an frühere Zeiten, wo in manchen Versammlungen häufig dieser Vers zitiert wurde, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und man geht dann davon aus, weil man das gesagt hat oder in Anspruch genommen hat, dann wird Jesus da sein. Und oft wurde das von Leuten gesagt, die weder errettet worden, noch getauft worden, noch eine Taufe im Heiligen Geist erlebt hatten. Und dann ist es einfach nur Geräusch. Also die Gabe des Glaubens oder mal noch eine andere Formulierung, die habe ich bei Derek Prinz gelesen, die Macht der Verfügung. Also Worte, die im Namen einer Person oder einer Sache oder einer Situation zu Gott gesprochen werden. Ein Beispiel 1. Könige 17. Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebe, vor dem ich stehe. Hier kommt nochmal ganz stark die Beziehung von Elia auch raus. Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Also die Formulierung ist im Deutschen ein bisschen seltsam. Es ist dieser Moment, wo er sagt, es wird jetzt zu lange nicht regnen, bis ich es sage. Und es ist in diesem einen Vers vereint, dass er extra noch betont, so wahr Gott der Herr Israels lebt, vor dem ich stehe. Also er hat die Beziehung zum Herrn und vom Gott inspiriert sagt er, ab jetzt wird es nicht mehr regnen, Punkt. Und es war genau so. Elia hatte diese Beziehung zum Herrn und er hatte die Macht der Verfügung. Und dann 1. Könige 18 ab 41. Und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Interessant ist, er sagt zu Ahab, da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Das, denke ich, war eine geistliche Wahrnehmung. Ich denke, der Ahab hat nichts gesehen oder gehört. Weil erst dann steht hier, er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Dann fängt er an zu beten, dass es wieder regnet. Aber er hatte dieses Zeugnis oder diese Gewissheit, es war sonnenklar, es wird jetzt, wenn ich bete, wieder regnen, nach 3,5 Jahren. Oder Josua 10, Vers 12. Damals redete Josua zum Herrn, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sagte vor den Augen Israels, Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerächt hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen. Ungefähr einen ganzen Tag lang. Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. Also hier eine ganz gewaltige Demonstration. Ein Wort gesprochen in derselben Autorität wie Gott selbst und die Sonne steht einen Tag länger still. Ich habe mal gelesen, dass das irgendwie die Ursache sein kann für unser Schaltjahr-Kalenderproblem. Ist das nicht stark? Josua sagt, Sonne steh still. Und da stand sie still. Dann haben wir Beispiele von Jesus, eine ganze Reihe, Markus 4, 39. Er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Ich habe hier mal nachgeforscht, dass der Befehl, schweig, verstumme, fast in einer slangartigen Sprache gesprochen war von Jesus, was man auch übersetzen kann mit halt jetzt deinen Mund oder halt's Maul. Wobei der Herr diesen Sturm hier als eine dämonische Macht betrachtet hat oder eine Macht, die Satan ausgesandt hat, um ihm davon abzuhalten, das zu tun, was dann geschehen sollte. Als erstes natürlich, als er am anderen Ufer auf den Gerasener traf, den er dann befreit hat. Man kann annehmen, dass der Feind diesen Sturm entfacht hat, weil er dagegen war, dass dieser Gerasener befreit wird. Oder Lukas 7, ab 12. Als er sich dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte die Bahre an, die Träger aber standen still und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf, fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Oder Lukas 8, Vers 52. Alle aber weinten und beklagten sie, er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sie schläft. Und sie lachten ihn aus, da sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und zugleich stand sie auf und er befahl, ihr zu essen zu geben. Die Tochter des Jairus war das. Oder dass Jesus Lazarus aus dem Grab herausruft, Johannes 11. Oder Apostelgeschichte Kapitel 9, ab Vers 40. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf. Und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand, richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Die Dorkas. Oder ein Beispiel, Apostelgeschichte 13, ab 8. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn hin und sprach, O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und zugleich fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Ganz starke Demonstration. Hier ist auch nochmal erwähnt, wenn ihr das aufmerksam gehört habt. Saulus, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach. Also das mit Heiligem Geist erfüllt ist ja nicht erwähnt, dass wir wissen, Paulus hatte auch eine Geistestaufe, das ist klar. Sondern ich glaube, das steht hier, weil es ist die Initialzündung in der Situation vom Heiligen Geist. Es ist nicht unter unserer Kontrolle, wenn uns jemand auf die Nerven geht, zu sagen, oh du Sohn des Teufels, sei blind. Ja, es sollte unter der Kontrolle des Heiligen Geistes stattfinden. Ich finde es aber stark, dass der Heilige Geist sich nicht alles bieten lässt und durch Paulus diesen Zauberer außer Gefecht setzt, weil hier steht, dass der versucht hat, den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen, der sehr offen war. Und es ist ein ganz finsteres Werk, dass der Feind Menschen benutzt, um andere, die sich öffnen für das Evangelium, die dabei sind, zu erfassen, was Gott für sie getan hat und die offenes Herz haben und die anfangen zu hören und die anfangen, Schritte im Glauben zu gehen. Es ist wirklich ein Werk des Teufels, dass er da im Umfeld manchmal Menschen benutzt, um dieses Werk zu stoppen oder zu zerstören. Und das ist nicht nur ein Beispiel für diese Macht der Verfügung, es zeigt uns auch, wie Gott über sowas denkt. Und ich finde es stark, dass Paulus hier auch frei war von aller humanistischen Liebe, sondern sich so hat gebrauchen lassen, und es steht deshalb extra nochmal hier, mit Heiligem Geist erfüllt, blickte er fest auf ihn und sprach, Sohn voller List und Bosheit, du Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und damit das Ganze den entsprechenden Nachdruck hat, wird dieser Mann sofort blind. Das ist gewaltig. Und dann Apostelgeschichte 16, als Paulus diesem Wahrsagegeist gebietet, eine ähnliche Situation. Er hat es nicht geduldet, dass die Magd aus einer unreinen Quelle heraus die richtigen Dinge sagt. Der Heilige Geist hat es nicht geduldet. Die Gabe des Glaubens. Also fassen wir zusammen, es gibt den Glaube zur Errettung. Der Heilige Geist hat gewirkt in unserem Leben. Wir haben irgendwann die Botschaft gehört, vielleicht als Kind oder Erwachsener. Und wir haben begonnen, ihr zu glauben. Und das ganz zaghaft und ganz vorsichtig. Das ist der errettende Glauben, den haben wir alle. Dann haben wir diesen Glauben, der sich durch die Früchte des Geistes auswirkt, wo Veränderung in unserem Leben geschieht, unser Herz geformt wird und wir zunehmen in dem Guten, was der Heilige Geist in unserem Leben macht. Was auch verbunden ist mit Fleiß, mit Dranbleiben, mit Geduld, mit Umkehren, hinfallen, wieder aufstehen und so weiter. Der Glaube, der auf diese Art und Weise wirkt in uns, zum Ausdruck kommt. Und dann haben wir als dritte Kategorie die Gabe des Glaubens. Also mir ist das ganz, ganz wichtig, dass wir das irgendwie unterscheiden, dass niemand sagt, ja, ich habe diesen Glauben nicht, ich habe noch nie einen Berg versetzt, ich habe noch nie irgendwie in so einer Autorität ein Wort gesprochen, was auch geschah, dann bin ich jetzt wahrscheinlich ein Ungläubiger oder dann bin ich gar nicht bei Gott oder bin gar kein richtiger Christ. Doch, du bist ein Kind Gottes, weil du glaubst, dass Jesus dich errettet hat. Und ich denke, dass wir in der Gabe des Glaubens alle noch, denke ich, sehr am Anfang sind. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass sie im engen Zusammenhang ist mit einer starken Beziehung zum Herrn und mit dem Wort Gottes essen und aufnehmen, verdauen. Verdauen ist ein ganz starkes Wort, weil es einfach irgendwie bildlichhaft darstellt, wir nehmen einen Apfel zu uns oder ein Steak oder ein Gemüseauflauf und wir alle, denke ich, außer die wirklich Medizin studiert haben, wir wissen nicht wirklich genau, wie die Verdauung in uns funktioniert. Wir wissen, es funktioniert, preis den Herrn. Und es ist schon irgendwie ein Wunder, wie unser Körper aus Lebensmitteln das sich herauszieht, was er braucht. An Aufbaustoffen, an Vitaminen und. Und wir alle wissen das aus unseren Fastenzeiten, wenn wir nicht essen, dass da uns ganz schnell der Strom fehlt. Also das funktioniert. Und es ist irgendwie geheimnisvoll. Und wir können es, denke ich, nicht abschließend erklären, wenn wir nicht Mediziner sind. Und so ist es aber auch mit dem Wort Gottes. Wir nehmen es auf und wir können auch nicht abschließend erklären, aha, ich habe es den Vers gelesen, ach, jetzt ist in meinem Herzen das passiert, gut, sehr schön. Sondern es geht um das Aufnehmen, Aufnehmen, Aufnehmen. So oft und so viel wie möglich. Und darüber reden, darüber nachdenken, sich damit befassen, beschäftigen, Dinge lesen, Dinge aufschreiben, Gott fragen über Sachen, Fragen aufschreiben, wo vielleicht eine Antwort später kommt. Also einfach dieses ganze Verdauungsding, Ware kommt in den Magen, Essen. Und dann kommt die Magensäure und das nimmt es auseinander und die Organe ziehen die Dinge raus. Das muss geistlich irgendwie passieren. Und ich denke, in dem Maße, wie wir dort zunehmen, wird der Heilige Geist gerne uns in Situationen diese Gewissheit geben und wir sagen, Feigenbaum, pflanz dich ins Meer, oder pflanz dich ins Meer. Beim Nachsinnen über die Lehre sind mir zwei kleine Beispiele eingefallen, wo ich denke, dass ich schon mal bei so einer Aktion dabei war. Das eine Beispiel ist, als wir mit unseren Kindern damals noch klein waren, in der Ukraine unterwegs waren mit dem Auto. Das war vor 15 Jahren noch nicht ganz so einfach wie heute. Da gab es extrem viel Polizei und Kontrollen. Und wir hatten damals ein amerikanisches Auto und fielen dort auf wie ein bunter Hund. Es war vielleicht auch nicht unbedingt schlau, mit einem amerikanischen Auto zu der Zeit in die Ukraine zu fahren, aber wir haben es gemacht. Und einfach durch die endlos vielen Polizeikontrollen haben wir sehr viel Zeit verloren, um ans Ziel zu kommen. Und es ist immer damit verbunden, alle Papiere zu zeigen und am Ende muss man irgendwie Schmiergeld bezahlen, um weiterfahren zu können und. Und wir standen da schon sehr unter Druck und das Ganze war von der ganzen Atmosphäre im Land sehr unter Spannung. Du wusstest, du hast als Ausländer null Rechte und der Polizist an der Straße kann wirklich machen, was er will. Und wir kannten genügend Geschichten, dass sie das auch tun, was sie wollen. Und Autos beschlagnahmen und. Und wir kamen an einen Punkt, wo wir merkten im Auto, wir beten jetzt vor jedem Kontrollpunkt. Und immer wenn wir auf eine Stadt zufuhren, immer vor und nach jeder Stadt, gab es mindestens Polizeikontrollen, richtig ausgebaute Türme und Gebäude und zum Teil auch mit Kriegsgerät davor. Und immer wenn wir in die Nähe von so einem Kontrollpunkt kamen, beteten wir im Auto und haben dann zum Teil schon die Polizisten gesehen, in Jesu Namen, wir fahren hier durch. Du wirst uns nicht anhalten, in Jesu Namen. Und wir haben es mehrfach erlebt, dass die Leute vorgingen an der Straße mit ihrem schwarz-weiß angemalten Stock und blieben einfach stehen und schauten, wie wir vorbeifuhren. Oder sie kamen an die Straße gelaufen und liefen wieder zurück. Mehrmals hintereinander. Als ich merkte, dass das funktioniert, dachte ich mir, das hätten wir schon eher machen können. Hätten wir viel Zeit gespart. Als wir damals zum Slavik fuhren, diese Kontrollpunkte heißen auf Russisch Gai oder Gai-Punkt. Und da hat man dann noch zur Freude einen Aufkleber geschenkt, I love Gai. Also das Ei in Herz und Gai in russischer Schrift. Habe ich dann aber nicht irgendwo draufgeklebt, weißt du, so habe ich sie dann nicht geliebt. Und ich erinnere mich als wir mal mit einem Hilfsgütertransport nach Rumänien unterwegs waren, hatte uns mal eine Firma eine ganze Europalette neues Elektrowerkzeug geschenkt zum Mitnehmen nach Rumänien. Bohrmaschinen und Winkelschleifer und solche Sachen. War eine ganze Europalette ungefähr so hoch bepackt mit neuen Maschinen von Bosch. Und wir wussten, das ist eigentlich Hehlerware Nummer 1. Und wenn wir das nicht 1000-mal deklariert haben, dann gibt es wirklich ein Riesenproblem an der Grenze. Und bestenfalls nehmen sie uns alles weg. Und wir haben das dann in der Mitte des Autos eingeschlichtet mit anderem Zeug und mit gebrauchter Kleidung, dass das jetzt nicht ganz so verführerisch westlich aussah. Und gerade bei dem Transport mussten wir aber sehr lange warten und wurden auch heftig kontrolliert. Und der Zöllner fing an, hinten das Auto auszupacken. Also wir sollten Sachen raustun und er hat auch verschiedene Sachen angefasst und rausgetan. Und ich merkte, wir arbeiten uns langsam vor an unserer Europalette Bosch-Werkzeuge und wenn er die dann sieht, dann gute Nacht. Dann ist das alles weg und wir müssen zurück oder was weiß ich, was dann passiert. Und ich weiß noch, wir standen da und beteten leise, dass er das in Jesu Namen nicht sieht. Und ich erinnere mich genau, dass er dann noch irgendein Paket wegtat und da guckten schon die ersten zwei Kartons von irgendeiner Schlagbohrmaschine, gelb mit roter Schrift, Bosch, riesengroß, blickten da raus. Und in dem Moment war er irgendwie zufrieden und hatte genug gesehen und hat die Bosch-Kartons nicht gesehen oder als solche nicht erkannt. Er fragte uns dann noch, ich glaube, er wollte noch eine Packung so Kakaomilch, so Kakaopulver. Die haben wir ihm dann voller Freude geschenkt, weil wir dachten, mit einer Dose Kakaopulver ist das Ding top gelaufen. Und er hat es nicht gesehen. Und so denke ich, dass es so Momente gibt, wo vom Geist Gottes inspiriert eine Portion an Glauben kommt und wir sprechen etwas mit der Autorität, wie Gott selber spricht. Genau, die Gabe des Glaubens. Vielleicht so viel für heute. Ja, ich denke, wir können auch heute den Heiligen Geist bitten, uns diese Gabe zu geben. Wie ich schon erwähnte, ich denke, es ist im starken Zusammenhang damit, was wir gelesen haben bei Ezekiel und Jeremia, dass sie Leute waren, die das Wort aßen. Und Ezekiel ja in der Tat hat Gott ihm eine Schriftrolle gegeben, hat gesagt, ess die auf. Und Ezekiel hat sie gegessen. Also da ist in einer gewissen Weise hängt an dieser Bitte diese Verpflichtung. Wollen wir denn umgehen mit dem Wort? Soll uns das beschäftigen? Wollen wir denn dafür Zeit haben? Wollen wir das Wort verdauen, dass das in uns die Veränderung bewirkt, unser Herz reinigt, dass Gott einen gereinigten Kanal hat, um uns diese Macht der Verfügung zu geben? Und dann, ja, denke ich, können wir dafür beten. Ja, vielleicht können wir es heute so machen, wer diese Gabe gerne möchte, wer gerne sich so von Gott gebrauchen lassen will, dass wir aufstehen. Und ich lasse ein paar Minuten Zeit, dass ihr vielleicht auch selber Gott um solche Dinge bitten könnt oder selber das beten könnt. Und dann, ja, dass der Heilige Geist das weiternimmt. Gut, dann lasst uns beten und wer das möchte, kann aufstehen. Und ich werde kurz beginnen mit einem Gebet und dann habt auch ihr Zeit, das zu beten, was ihr möchtet. Lieber Vater, wir wollen dir Ehre geben zuallererst, dass du ja das ganze Universum und alles, was wir sehen, die ganze Schöpfung erschaffen hast durch dein Wort. Dass du so groß bist, so mächtig. Dafür loben wir dich, Herr. Herr, ich will das dir heute erklären, dass all die Theorien von Evolution und Urknall, alle Erklärungen, in denen du nicht vorkommst als der Schöpfer, sind Lügen und sind falsch. Und ich will das einfach aussprechen und beim Namen nennen. Vater, wir glauben, dass du der Schöpfer allen Lebens bist. Und die Schöpfung ist entstanden, weil du es so gemacht hast. Und Herr, vergib alle Lügen und alle Erklärungen, in denen du nicht vorkommst. Vergib diese Anmaßung, Herr, und diesen Hochmut. Wir erheben dich, Vater, als den Schöpfer aller Dinge, als den Urheber allen Lebens. Und wir danken dir, Vater, dass bei dir das Sprechen und das in Existenz kommen ein und dasselbe ist. Das ist groß, Vater. Und Herr, wir haben gehört von der Gabe des Glaubens, von der dein Wort spricht. Und haben Beispiele gesehen von dir, Jesus, von Paulus, von Petrus. Und wir stehen vor dir, Heiliger Geist, und bitten dich, dass du uns diese Gabe gibst. Herr, wir wollen Leute sein, durch die du so wirken kannst. Herr, wir sind da neugierig. Das ist irgendwie spannend. Das kribbelt. Wir wollen das gerne noch mehr erleben, Heiliger Geist, dass du in uns ein Wort initiierst, was dann auch geschieht. Dass du in uns so schlagartig eine Gewissheit ausbreitest. Und dass wir dann im Glauben Dinge beten können, genau wie Elia. Elia gesagt hat, ab jetzt wird es 3,5 Jahre nicht regnen. Und er dann gesagt hat, Ahab, du kannst gehen und essen und fröhlich sein, weil jetzt geht's los. Herr, das beeindruckt uns. Und du sagst in deinem Wort, dass Elia ein Mensch war mit Gemütsbewegungen wie wir. Er war nicht irgendeine Glaubensmaschine, irgendeine stoische, irgendetwas ohne Gefühl, ohne dass sein Herz da auch höher geschlagen hätte. Heiliger Geist, wir wollen diese Gabe gerne empfangen und darin wachsen. Wir wünschen uns, Heiliger Geist, dass der Segen und die vorbereiteten Geschehnisse, dass wir ein Kanal dafür sind, dass du das durch uns bringen kannst. Dass du da als Höhlen gestoppt werden, wo Menschen, andere, die offen sind für dein Wort, davon abbringen und das modisch machen wollen. Dass Tote auferweckt werden. Dass Gebundene frei werden, dass Kranke geheilt werden. Herr, wir möchten diese Worte der Verfügung sprechen können. Durch deine Kraft, Heiliger Geist. Wir wollen dein Wort essen, wollen es aufnehmen, wollen es verdauen. Und Herr, ich bete, dass du unsere Sinne schärfst, wo wir in Situationen waren und es gar nicht wahrgenommen haben, wo du gerne durch uns eine Aussage machen wolltest, unseren Mund gebrauchen wolltest, dass sich Dinge wirklich ändern, dass böse Dinge gestoppt werden, dass gute Dinge losgehen. Herr, vergib, wo wir das vielleicht nicht gecheckt haben oder üble Dinge hingenommen haben. Jesus, wir wollen da neu ausgerichtet sein auf dich, wollen das wahrnehmen, wollen es empfangen. Herr, wir wollen deine Gnadengaben empfangen und in ihnen dienen. Wir wollen dabei sein, wie deine Gnade wirkt und spezifisch in Aktion tritt. Herr, die wunderbaren Beispiele animieren uns, dem nachzujagen. Und du hast das für uns gegeben, Herr. Jesus, du gibst jedem, der dich darum bittet. Das ist so wunderbar, Jesus. Und ich bete in Jesu Namen, dass alle Hindernisse oder Widerstände allgemein gegen unser Wachstum in den Gaben durchbrochen werden. Dass jeder Zaun, der noch irgendwo steht und uns in irgendeinem kleinen Geviert halten will, niedergewalzt wird. Dass jede Mauer sich jetzt weghebt, jeder Wall durchbrochen wird. Ich bete um die völlige Freiheit, Heiliger Geist, hier in unserer Gemeinde, in all unseren verschiedensten Treffen, um die völlige Freiheit, dass du dich, Heiliger Geist, durch die Gaben durch uns bewegen kannst. Ich bete, Herr, dass alle Mauern von negativen Erfahrungen oder von es hat nicht funktioniert oder Skepsis oder was auch immer, all das eingeebnet wird im Namen Jesu. Komm, Heiliger Geist, führe uns auf weites Land. Führe uns hinein in die Freiheit, in all den Gaben uns bewegen zu können. Herr, wir stehen hier und müssen dir bekennen, wir sind noch nicht in allen Gaben reich. Da ist noch viel, was wir noch gerne empfangen wollen und werden. Jesus. Und Herr, wir sind dankbar für das, was wir lernen durften. Wir ehren dich für das, Jesus, wo du uns geleitet hast bis hierher aber wir sind hungrig und begierig auf mehr. Heiliger Geist, du bist der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Danke dafür. Danke für deine herrlichen Gaben. Und ich bitte dich um diese Gnade, dass du meine schmalen Worte über das alles vervielfältigst in uns, dass das nur wie der kleine Samenkorn ist, der wirklich zu einem Baum wird in unseren Herzen mit vielen Ästen und vielen Zweigen und Blättern, dass du den ganzen Reichtum aus dem Ganzen hervorbringst, Herr. Bitte tu das, Heiliger Geist. Amen.